komme aus Dillenburg, das ist nicht so weit von hier. Und war, Dillenburg ist ja die Stadt Wilhelm von Oraniens, der den Freiheitskampf der Holländer geführt hat. Und deshalb spielt die holländische Fußballnationalmannschaft ja auch in den Farben von Dillenburg, in Orange. Singen auch immer vor jedem Länderspiel singen die ein Lied auf einen Dillenburger. Die Nationalhymne beginnt ja mit den Worten: Wilhelmus von Nassauen bin ich von deutschem Blut. Das ist die Nationalhymne der Holländer. Ich war in Dillenburg auf dem Wilhelm von Oranien Gymnasium, wie man sich denken kann. Und in der Oberstufe mussten wir uns entscheiden zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein Junge getan. Die Jungs gingen alle in den mathematischen Zweig und die Mädchen in den sprachlichen Zweig. Und da wir die beiden letzten überlebenden oder übrig gebliebenen Jungen aus unserer Klasse waren, saßen wir wie eine Art Notgemeinschaft nebeneinander. Und dieser Junge war Christ. Und er sagte zu mir: Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das wirklich eine überraschende Mitteilung. Ganz verblüffend. Ich habe die anderen in der Klasse gefragt, was sie über den denken. Und die haben gesagt, der ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmte. Seine Eltern waren auch Christen. Die Antwort hat mich aber nicht so total überzeugt, weil er sein Christsein nicht mit seinen Eltern begründet hat, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und mit der haben seine Eltern ja wahrscheinlich nichts zu tun. Also muss man sich irgendwie anders damit beschäftigen. Das Thema hat mich interessiert und hat auch so gelebt, als würde er das glauben, was er sagt. Und das hat mich dazu geführt, mich mit dem Neuen Testament und der Auferstehung zu beschäftigen. Und ich hatte die eine Frage, und zwar genau die Frage, wie sie heute formuliert ist: Ist Jesus wirklich auferstanden? Also ist das auch etwas, worüber Historiker etwas sagen können? Oder ist reine Glaubensfrage? Also sagen die religiösen Menschen, die jetzt irgendwie christlich sind, die glauben das eben, aber die Historiker können keine Aussagen zu machen, und ob er wirklich auferstanden ist, weiß auch niemand. Das war das, was mich interessiert hat. Belastet wurde ich durch einen Familienspruch. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, das habe ich damals nicht so gewusst. Es gibt ja jede Familie so ein paar Sprüche, die einen ganz enorm prägen. Und als ich da mal drüber nachgedacht habe, fiel mir auf, der Spruch, der mich am meisten geprägt hat, war von meinem Vater. Der hat immer, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, gesagt: alles gelogen. Wenn meine Mutter sagte, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Wenn jeder Satz, der Ihnen mitgeteilt wird, mit dem Satz unterlegt wird, alles gelogen, haben Sie sehr gute Aussichten, ein sehr misstrauischer Mensch zu werden. Alles gelogen. Also ich bin kein Skeptiker aufgrund einer philosophischen Entscheidung, sondern ich bin Skeptiker aufgrund von Erziehung. Und das ist viel grundlegender, weil ich das gar nicht so gemerkt habe. Das war das, was mein Vater immer gesagt hat. Alles gelogen. Ich habe dann Geschichte studiert, zunächst in Gießen und dann aber hauptsächlich in München, und habe mich dann auf alte Geschichte spezialisiert und bin also von meiner Ausbildung her Althistoriker, habe da auch Examen und auch meinem Doktortitel. Manchmal werde ich gefragt, was ist ein Althistoriker, und dann sage ich, ein Althistoriker, das ist eine Fachbezeichnung. Es ist also nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird, sondern es ist eine Fachbezeichnung, da versteht man die Zeit darunter von Beginn der Erfindung der Schrift, so gut 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters. Wann das Mittelalter anfängt, das legt jeder Professor selbst fest, irgendwann zwischen 300 und 500 nach Christi Geburt. Das habe ich alles studiert und habe mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Die hat mich wirklich bis zum heutigen Abend beschäftigt, wenn ich auch inzwischen zu einem Zwischen- und Endergebnis gekommen bin, über die Auferstehung. Ist Jesus wirklich auferstanden? Es ist ja nicht nur so, dass das ein Thema ist, was mich selber interessiert hat und mich dazu geführt hat, mich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen, sondern es ist grundlegend für den christlichen Glauben. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Oder wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Sündenvergebung ist etwas ganz Wichtiges im christlichen Glauben. Oder im 1. Petrusbrief heißt es: Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus von den Toten. Das heißt, die Auferstehung von Jesus ist der Grund des christlichen Glaubens und auch der Grund der christlichen Hoffnung. Und das feiern Christen ja einmal in besonderer Weise an Ostern, Aber eigentlich feiern sie das jeden Tag, jeden Sonntag, als den Tag der Auferstehung, jeden Sonntag. Der erste Tag der Woche. Das war, wenn sie die Evangelien lesen, der Tag, wo die Frauen das Grab leer vorfanden. Der erste Tag der Woche. Nach dem Sabbat gingen sie hin zum Grab und fanden das Grab leer vor. Also Christen denken da in einer besonderen Weise ran. Das hat mich beschäftigt, angeregt eben durch diesen Freund. Und ich möchte Ihnen nun sagen, es geht um die Frage, ist Jesus wirklich auferstanden, was Historiker dazu sagen können. Ich bin Althistoriker und die Althistoriker beschäftigen sich gerade mit dieser Zeit, eben griechische Geschichte, römische Geschichte, erstes Jahrhundert nach Christi Geburt, das ist sogar mein Spezialgebiet vom Studium her, erstes Jahrhundert und zweites Jahrhundert. Um Ihnen, das habe ich damals beschäftigt, habe auch mit Professoren, Studenten, allen diskutiert, weil ich fand immer, das ist die entscheidende Frage. Kann man dazu was sagen? Und wenn ja, was kann man dazu sagen? Und dann natürlich, was für Konsequenzen hat das? Und ich möchte Ihnen das sagen, was ich da im Laufe der Jahre herausgefunden habe. Vor allem in den ersten Jahren, bis es mich dazu eine Entscheidung geführt hat, Christ zu werden. Da muss man aber, wenn man sich damit beschäftigt, was Historiker dazu sagen können, zunächst mal darüber nachdenken, wie arbeiten Historiker überhaupt. In jeder Wissenschaft hängt die Methode ab vom Gegenstand, über den man etwas herausfinden will. Historiker arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler. Für Naturwissenschaftler ist Wiederholbarkeit ganz wichtig, die Prognosefähigkeit. Wiederholbarkeit, dass man sehen kann, aha, hier könnte ein Naturgesetz vorliegen, das können wir uns nutzbar machen. Und so geht es natürlich bei den Historikern nicht zu. Sondern Historiker führen einen Indizienprozess. Das, was sie in den Geschichtsbüchern vorfinden, sind Rekonstruktionen vergangener Ereignisse aufgrund von Indizien. Wir reproduzieren nichts, wir rekonstruieren. Und wenn Sie daran denken, dass wie bei Gericht, vor Gericht wird ja auch ein Indizienprozess geführt, dann wissen Sie auch, Indizien müssen bewertet werden. Und Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Das kann man vor Gericht manchmal erleben, da wird ein Fall nochmal neu aufgerollt und obwohl es überhaupt kein neues Indiz gibt, kommt das nächste Gericht zu einem entgegengesetzten Urteil als das vorangegangene Gericht. Das hängt damit zusammen, dass die Indizien unterschiedlich bewertet werden. Woran liegt das? Das liegt einmal an der Lebenserfahrung eines Menschen, dass er Indizien verschieden als ein anderer bewertet oder an der Berufserfahrung bei Richtern, die vieles erlebt haben und von daher auch ein gewisses Gespür haben, wie Indizien zu bewerten sind. Manchmal liegt es aber auch an der weltanschaulichen Voraussetzung. Und zwar gerade bei unserem Thema der Auferstehung. Nach dem Neuen Testament hat Gott Jesus von den Toten auferweckt. Wenn ich nun die Weltanschauung habe, dass es gar keinen Gott gibt, dann kann ich damit nichts anfangen. Dann muss ich das irgendwie anders erklären, was das Neue Testament mir erklären will. Das liegt aber nicht an den Indizien im Neuen Testament, sondern an meiner Voraussetzung. Jeder Mensch hat eine Weltanschauung. Und das ist eine nicht uninteressante Frage bei vielen Themen. Bei manchen Themen spielt es überhaupt keine Rolle, aber bei manchen Themen ist es wichtig. Hier ist es zum Beispiel wichtig. Und bei mir war es halt damals so, glücklicherweise, dass ich die Offenheit hatte, zu denken, vielleicht gibt es einen Gott. Könnte sein. Es bedarf ja auch einiger Glaubensschritte, um davon auszugehen, dass die Welt in ihrer Komplexität, in ihrer Schönheit einfach nur das Produkt blinder, geistloser Materie ist. Da muss man auch einiges glauben, um das zu glauben. Und ich bin eigentlich erst in dieser Frage über die Auferstehung dazu gekommen, es durchaus für möglich zu halten, dass es einen Gott geben könnte. Man kann es nicht ausschließen. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis hat ja mal gesagt, wenn wir uns Gott vorstellen als ein denkendes, personales, handelndes Wesen, dann gibt es keine Sicherheit gegen Wunder. Man kann es nicht ausschließen, wenn es so einen Gott gibt. Und das war sicherlich wichtig für mich, dass ich das nicht ausschließen wollte. Es könnte sein, dass es einen Gott gibt. Also so arbeiten Historiker. Sie führen einen Indizienprozess. Indizien müssen bewertet werden und Menschen bewerten die Indizien unterschiedlich. Welche Indizien gibt es also für einen Historiker, wenn er sich mit der Auferstehung beschäftigt? Wenn er wissen will, was er als Historiker zu der Frage sagen kann, ist Jesus wirklich auferstanden? Was kann man als Historiker dazu sagen? Es gibt drei Gruppen von Indizien, mit denen man sich als Historiker beschäftigen muss. Also das eine ist das leere Grab. Also nach allen Evangelien war das Grab Jesu am dritten Tage leer. Jesus lag einen Tag und zwei Nächte im Grab. Freitag war die Kreuzigung, dann der Sabbat und dann der erste Tag der Woche. Es sind zwei Nächte und ein Tag. dann war das Grab leer. Das kann man durch Freitag, Samstag, Sonntag zählen und sagt am dritten Tag. Das ist ja auch eine Formulierung, die auch aus der Antike bekannt ist. Man hat in der Antike immer den ersten und letzten Tag mitgezählt. Wenn ich früher in die DDR gefahren bin, musste ich auch immer einen Beitrag bezahlen. Und die haben auch antik gezählt, immer den ersten und letzten Tag mitgezählt, um da auch etwas mehr Geld zu kommen. Also, so ist das. Am dritten Tag der Woche, das Grab war leer. Das wird in der Antike nicht bestritten, dass das Grab leer war. Sondern die Frage ist, wie ist es leer geworden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Grab leer wird. Einmal, man kann den Leichnam verlegen von einem Ort zum anderen. Man kann den Leichnam stehlen. Das wird sogar im Neuen Testament schon beschrieben. Da gibt es diejenigen, die nicht an die Auferstehung glauben von Jesus, die sagen, Matthäus 28 kann man das nachlesen, der Leichnam wurde gestohlen. Das ist eine durchaus plausible Erklärung dafür, dass ein Grab leer ist, wenn der Leichnam gestohlen wird. Oder aber er ist auferstanden. Das wäre auch noch eine Erklärung. Übrigens, dieses Argument, dass der Leichnam gestohlen wurde, ist ein ganz wichtiges Argument dafür, dass die Jünger wirklich die Leiblichkeit der Auferstehung verkündigt haben. Denn nur dadurch war es interessant zu fragen, wo ist denn der Leichnam? Hätten die Jünger verkündigt, Jesus ist im Geiste auferstanden, dann wäre es jetzt nicht ganz so wichtig gewesen, ob der Leichnam da liegt oder nicht. Aber offensichtlich haben sie verkündigt, was man auch im Neuen Testament nachlesen kann, er ist leiblich auferstanden. Und dann ist schon eine Frage, ob der Leichnam nun da ist oder nicht. Und er war offensichtlich nicht da. Und da brauchten die Gegner der Auferstehung auch eine Erklärung für. Also, der Vorwurf des Leichenraubs ist ein Hinweis darauf, ein weiterer Hinweis, nicht nur in den Schriften des Neuen Testaments, direkt, dass Jesus wirklich leiblich von den Toten auferstanden ist und dass die Jünger genau das verkündigt haben. Von daher war es interessant. Was ist nun interessant im Zusammenhang mit dem leeren Grab? Also wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum Grab leer werden kann. Deshalb sagt man auch, das ist ein zwar notwendiges Indiz, aber kein hinreichendes. Notwendiges ist, weil die meisten Historiker davon ausgehen, dass man die Verkündigung vom leeren Grab, von der Auferstehung Jesu in Jerusalem nicht hätte aufrechterhalten können, wenn Jesus da im Grab gelegen hätte. Die haben das ja in Jerusalem verkündigt, wie wir in der Apostelgeschichte lesen können. In Jerusalem haben die verkündigt, haben gesagt, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Wenn die jetzt da hingegangen wären und gesagt, da liegt er ja, da wäre das wahrscheinlich nicht weiter so gegangen mit dieser Verkündigung. Also das war wohl offensichtlich so, dass das Grab leer war. Also das war wohl notwendig, aber es ist nicht hinreichend für die Auferstehung, weil die spannende Frage ist, wodurch ist es leer geworden? Interessant ist im Zusammenhang mit dem leeren Grab, dass die ersten Zeugen des leeren Grabes Frauen waren. Es wird immer wieder darauf hingewiesen in der Literatur, dass damals das Zeugnis von Frauen vor Gericht wenig, manche behaupten, nahezu gar nichts gegolten hat. So dass man sich die Frage stellen kann, wenn die Leute eine Geschichte erfinden, also zum Beispiel mit dem leeren Grab, warum nehmen sie dann Zeugen, nämlich die Frauen, deren Zeugnis gar nichts zählt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Pinchas Lapid, ein jüdischer Professor für Neues Testament, also kein Christ, der hat geschrieben, das ist so sinnlos, dass es eigentlich nur eine Erklärung gibt, nämlich, dass es wirklich so war. Weil das damals keinen beeindruckt hätte, wenn man gesagt hätte, guck mal da, haben wir lauter Zeugen, alles Frauen. Ja, du liebe Zeit. Ja, wir wissen ja, was wir von dem Zeugnis zu halten haben. Nämlich. Also das macht keinen guten Eindruck für die Welt. Jesus, Frauen waren auch die Ersten, die den Auferstandenen gesehen haben. Das zweite Interessante im Zusammenhang mit dem leeren Grab ist, dass es eine Überraschung war. Die Frauen gehen ja dann zu den Jüngern und erzählen denen, dass das Grab leer ist, dass Jesus wohl auferstanden ist. Und die konnten das gar nicht glauben. Es ist also nicht so, dass das leere Grab dazu geführt hat, dass die Jünger gesagt haben, das haben wir gleich gewusst, der bleibt da nicht. Also das war uns völlig klar. Ganz im Gegenteil. Da heißt es, Furcht und Entsetzen hat sie gepackt. Die hatten damit nicht gerechnet. Die Frauen ja auch nicht. Die sind hingegangen, um ihn einzubalsamieren. Also mit dieser Mitte, also war gar nichts mehr möglich. Also richtig schön einbalsamiert. Und die sind da nicht von ausgegangen. Das ist also etwas, was man im Zusammenhang mit dem leeren Grab herausfinden kann. Das ist sozusagen das erste Unbestrittene in der Antike. Wird an der Antike nicht bestritten, dass das Grab leer war, aber die spannende Frage ist natürlich, wie ist es leer geworden? Das ist der Punkt 1, sozusagen Indiz 1, mit dem man sich beschäftigen muss, wenn man die Offenheit hat, es könnte einen Gott geben, oder wenn man sogar glaubt, dass es einen Gott gibt. Weil dann wird es halt interessant. Das zweite sind die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Wir haben darüber berichtet in allen Schlusskapiteln der Evangelien, auch am Anfang der Apostelgeschichte. Aber an einer Stelle ein Zitat, was besonders wichtig ist für die Historiker und sicher auch für die Theologen, und zwar im 1. Korintherbrief. Ich hatte ja eingangs schon mal aus dem 1. Korintherbrief zitiert, Kapitel 15, da sagt man sozusagen eine Darstellung von Paulus im Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesus, wo er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Und da ganz am Anfang dieses Kapitels, in den Versen 3 bis 5, da schreibt er an die Korinther: Ich habe euch doch übergeben, was ich selber auch empfangen habe. Und dann geht man davon aus, dass das ein ganz altes Glaubensbekenntnis ist. Christus gestorben nach den Schriften für unsere Sünden. Begraben. Auferweckt am dritten Tage nach den Schriften. Gesehen worden. Sozusagen vier Verben. Gestorben, begraben und dementsprechend auferweckt und gesehen worden. Und bei gesehen worden gibt es sogar einige Namen, die genannt werden, unter anderem auch die Formulierung, mehr als 500 Brüder auf einmal, die meisten leben jetzt noch. Also jetzt noch heißt ja bei Abfassung des Korintherbriefes. Der erste Korintherbrief ist Mitte der 50er Jahre geschrieben worden. Man geht davon aus, die meisten Historiker gehen davon aus, dass die Kreuzigung Jesu am 7. April des Jahres 30 stattfand. Die Alternative ist wohl der 3. April 33. Das hängt natürlich alles mit Indizien zusammen, die wir dem Neuen Testament entnehmen können. Wie gesagt, es werden immer Indizienprozesse geführt. Und es ist auch klar, in den Geisteswissenschaften gibt es immer mindestens einer, der sagt, das kann man auch noch ganz anders sehen. Und das stimmt, man kann immer alles noch ganz anders sehen. Also da ist gar kein Problem. Also dass man in der Geisteswissenschaft mal alle einer Meinung sind, das dürfte außerordentlich selten vorkommen. Und das gilt natürlich auch in diesen Fragen. Also wir hätten da im Jahr 30 die Kreuzigung, wenn die Mehrheitsmeinung stimmt, und 55 den Brief, 25 Jahre später. Das ist so, als würde heute einer etwas schreiben aus dem Jahr, über das Jahr 94. Über 500 Zeugen haben es gesehen. Die meisten leben jetzt noch, und das wäre ja auch ganz logisch. Die meisten leben jetzt noch. Nicht mehr alle, aber die meisten leben jetzt noch. Er nennt auch einige Namen, also Petrus nennt er und andere da. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, der ist für viele deshalb auch so wichtig, weil man sagt, das ist ganz nah dran. 25 Jahre später. Und die Frage ist, wann Paulus dieses Credo, dieses Glaubensbekenntnis bekommen hat. Die meisten Historiker gehen davon aus, dass es war, als er in Damaskus Christ wurde. Wann wurde er in Damaskus Christ? Da gibt es, wie Sie sich immer denken können, Mehrheitsmeinungen, Minderheitenmeinungen. Die Mehrheitsmeinung geht davon aus, dass er schon sehr früh, eventuell 31, 32 Christ geworden ist. Das wäre 1 bis 2 Jahre nach der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist sehr früh. Und da haben wir bereits ein solches Credo, Glaubensbekenntnis, was die Auferstehung, die Auferweckung drin hat. Interessanterweise, Paulus führt hier im 1. Korintherbrief, auch im Kapitel 15, keine historische Beweislage, keine historische Darstellung. Sondern, wenn Sie das Kapitel sich ansehen, stellen Sie fest, er will die Gemeinde an etwas erinnern. Es geht nämlich im Kapitel 15 um die Frage, wie kann es sein, sagt Paulus, dass es in der Gemeinde Leute gibt, die nicht glauben, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Und dann kommt er dazu mit seinem Argument, sagt, wo doch Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Das wisst ihr doch, das habe ich euch doch dargestellt. Und dann bringt er das nochmal in diesen Versen 3 bis 5, was nicht eine Darstellung ist, um einen Beweis, einen historischen Beweis zu führen. Darum geht es ihm nicht. Deshalb ist das auch gerade für Historiker so interessant, weil es keine Darstellung eines Beweises ist, sondern erinnert sie an etwas, was sie eigentlich wissen müssten. Das ist unser das Zweite, die Berichte über die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und in diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die sogenannte Himmelfahrtsgeschichte. Die gehört zu der Geschichte von den Begegnungen mit dem Auferstandenen, weil das irdische Leben von Jesus endete nicht in der Grablegung. Das war nicht das Ende, sondern es hatte noch ein Nachspiel, eine Verlängerung. Und das kam dann zu einem Ende und deshalb ist auch die Himmelfahrtsgeschichte von Bedeutung. Also das ist sozusagen der Punkt 2, ein wichtiger Punkt, nämlich die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und dann gibt es noch etwas Drittes. Und das ist gerade für diejenigen, die nicht an die Auferstehung glauben von den Historikern, das eigentlich Interessanteste, sozusagen der Hauptpunkt. Nämlich die Verwandlung im Leben der Jünger. Also sind sich alle darüber einig, dass das Leben der Jünger sich dramatisch nach dem Tode von Jesus verändert hat. Also das sagt man meistens in zweierlei Richtungen. Die eine Richtung ist die, dass man sagt, sie sind nicht nur dann in Jerusalem und wo auch immer aufgetreten, haben gesagt, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt, sondern sind dabei auch geblieben, trotz Verspotten, Verfolgtwerdens und sogar trotz des Todes. Da muss schon eine ziemliche Überzeugung dahinter sein, um sowas zu machen, um für so eine Aussage den Tod zu gehen. Nun kann man sagen, es sterben permanent Leute für etwas, was sie für wahr halten, was gar nicht wahr ist. Und das stimmt auch. Aber hier wäre der entscheidende Unterschied zu den meisten dieser Menschen, dass die Jünger etwas verkündigen, von dem sie wussten, dass es nicht wahr ist, wenn es nicht wahr ist. Aber das ist schon ein Unterschied. Sie sagen, davon sind wir Zeugen. Er ist auferstanden von den Toten. Gott hat ihn auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und wir müssen jetzt also denken, sie haben eine Behauptung aufgestellt, davon sind wir Zeugen, von der sie wussten, als ganze Gruppe, die stimmt gar nicht. Und dafür gehen, glaube ich, nicht so viele Leute in den Tod. Also das ist sozusagen die eine Linie, aber es gibt noch eine andere Linie über die Veränderung im Leben der Jünger. Die andere Linie besteht darin, dass sie, obwohl sie aus dem Judentum kamen, sehr bald Dinge addiert haben, hinzugefügt haben zu ihrem jüdischen Glauben oder sogar statt des Jüdenglaubens getan haben, was sehr ungewöhnlich ist, was einer Erklärung bedarf. Bei Indizienprozessen geht es ja immer, wenn man ein bestimmtes Indiz hat, was einem ganz klar ist, was ist die beste Erklärung für das Indiz. Und bei den Jüngern ist der interessante Punkt, dass sie, das kann man schon im Neuen Testament sehen, Jesus als Gott angebetet haben. Und dazu gehört etwas, wenn man aus einer Tradition kommt, die rein monotheistisch ist. Es gibt keinen anderen Gott außer Gott. Und jetzt Jesus, der vor kurzem, vor wenigen Wochen, und dann eben dann Monaten, Jahren, vor kurzem gekreuzigt worden ist, den beten die als Gott an. Oder auch, dass man schon im Neuen Testament sehen kann, dass die ersten Christen oder einige davon jedenfalls sich schon am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, zu einer gottesdienstlichen Veranstaltung getroffen haben. Zusätzlich zum Sabbat und dann nach einigen Jahrzehnten dann wohl auch hauptsächlich anstelle des Sabbats. Da gehört auch etwas zu, wenn man die Sabbatheiligung als eines der Gebote ansieht. Das haben damals bis heute auch, sind manche Christen auch dabei geblieben bei dem Sabbat, aber die Mehrheit der Christen hat es anders gesehen. Also das bedarf einer Erklärung. Warum nehmen Sie den ersten Tag der Woche? Das bedarf einer Erklärung. Die Frage ist, was ist die beste Erklärung dafür? Ich hatte einmal eine Diskussion mit Gerd Lüdemann, das ist so der Prominente, das ist der theologische Bestreiter der Auferstehung, da ging es auch um diese Fragen. Und seine Erklärung ist, die hatten Halluzinationen oder Visionen, es war Trauerbewältigung. Ich möchte nochmal Lapid zitieren, diesen jüdischen Historiker, der hat gesagt, diese Veränderung im Leben der Jünger, nur mit Autosuggestion und Selbstbetrug, mit Visionen und Halluzinationen erklären zu wollen, das wäre ein weitaus größeres Wunder als die Auferstehung selbst. So Lapid, der kein Christ ist. Er sagt, das bedarf einer Erklärung. Was ist die beste Erklärung dafür? Also das ist das, wie Historiker vorgehen. Man fragt sich, was ist die Erklärung? Also so ist es mir gegangen, ich habe das jetzt kurz zusammengefasst und Sie werden gemerkt haben, bei dem, was ich dargestellt habe, dass ich als Historiker, als Althistoriker von einer hohen Glaubwürdigkeit der Evangelien ausgehe. Und das stimmt. Historiker gehen von einer hohen Glaubwürdigkeit ihrer Quellen aus, auch der Evangelien, die im ersten Jahrhundert geschrieben sind, wenige Jahre und Jahrzehnte nach den Ereignissen, ganz nah dran sind von der Abfassungszeit her und Historiker, soweit sie überhaupt damit beschäftigen und nicht eben von der Gottesfrage her praktisch auf ein falsches Gleis geführt werden, weil sie nicht glauben, dass es einen Gott gibt, sehen das mit den Evangelien sehr positiv. Also als eine Quelle über Jesus, wo man dankbar wäre, wenn man über andere Personen der alten Geschichte eine so gute Quellenlage und eine so vertrauenswürdige Quellenlage hätte, wie wir das über Jesus haben. Das kann man schon sagen. Wann die Evangelien geschrieben sind, in der Fassung, wie wir es heute vorliegen haben, die meisten Theologen in Deutschland gehen davon aus, zwischen 70 und 100 etwa, aber es gibt auch gerade auch Historiker, die sagen, vielleicht zwischen 40 und 60, also einige Jahre früher. Und der entscheidende Punkt, falls Sie mal Theologie studieren oder falls Sie das mal in einer Erklärung gelesen haben, hat mich wirklich verblüfft. Manchmal halte ich auch Vorträge vor Theologiestudenten, sogar vor Theologieprofessoren, dann sage ich Ihnen das auch. Das entscheidende Argument für die Datierung ist die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70. Die Römer haben Jerusalem belagert, haben Jerusalem zerstört, inklusive des Tempels, fast komplett. Und dann sind sich alle einig, es müsste eigentlich einen Widerhall geben bei den Evangelien, wenn die Evangelien vor 70 geschrieben sind. Nach 70 geschrieben. Wenn sie vor 70 geschrieben sind, finden wir dadurch nichts. Deshalb vor oder nach 70. Und dann sagen viele, ja, wir finden was in Evangelien. Also Jesus wird ja in Evangelien zitiert mit den Worten über Jerusalem. Hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Aha, nach 70, weil 70 blieb kein Stein auf dem anderen. Da muss man sagen, dieses Argument hat eine Voraussetzung, nämlich die, dass es nicht möglich ist, dass ein Mensch in seinen Lebzeiten etwas prophezeit, was nach seinem Tode eintrifft. Und das ist doch ein sehr bedenkliches Argument. Also es kann richtig sein, dass die Evangelien wirklich zwischen 1700 geschrieben sind. Da möchte ich mich gar nicht so äußern. Nur das Argument finde ich ausgesprochen schwach. Hermann Bengtsson, einer der populärsten, prominentesten Althistoriker des 20. Jahrhunderts, hat im Zusammenhang mit dem Brand von Jerusalem geschrieben, das hat auch die Christen bestürzt. Aber die Christen hatten ja das Wort von Jesus, der ihnen das prophezeit hat. Und das hat ihnen geholfen, ihr Vertrauen zu stärken in Jesus als den Heiland und Erlöser der Welt. Das heißt, man kann den Satz auch anders auslegen. Man kann ihn entweder sagen, das hat Jesus nie gesagt, das ist eine Hilfe zur Datierung, wie das sehr viele Theologen machen, oder wie dieser Historiker Bengtsson, man kann sagen, wer bin ich, zu behaupten, das hat er gar nicht gesagt. Wenn er das gesagt hat, ist er völlig klar, dass es Glauben stärkt. Das sind so, kurz zusammengefasst, die Indizien, mit denen man sich beschäftigen muss. Das habe ich auch gemacht damals als Student. Und dann saß ich da mit meinen Indizien und habe zumindest gewusst, man kann was sagen als Historiker. Es ist nicht so, dass man nichts sagen kann. Gleichzeitig habe ich gewusst, das ist noch nicht die letzte Antwort. Weil alles Betrachten von Indizien ist eine Betrachtung aus der Distanz. Und dann las ich bei Jesus den Satz, wer wissen will, ob das, was ich sage, wirklich von Gott ist, der wird es herausfinden, wenn er den Willen Gottes tun will. Und da war mir klar, wenn ich herausfinden will, ob er wirklich auferstanden ist, wenn das stimmt, was mein Freund mir gesagt hat, dann kann es nicht dabei bleiben, dass ich praktisch jetzt Argumente mir ansehe und sage, was spricht dafür, was spricht dagegen. Sondern da ist mehr gefordert. Es gibt kein Leben aus der Distanz. Es gibt auch keine Liebe und keine Freundschaft aus der Distanz. Auch nicht die Erfahrung, ob ein anderer Mensch vertrauenswürdig ist aus der Distanz. Da muss ein Weg mitgehen. Und das ist mir damals als Student deutlich geworden. Als ich diese Prüfungen hatte, ich bin nicht undankbar, dass ich es gemacht habe, weil das hat mir geholfen. Ich habe sogar, wie gesagt, mit Professoren gesprochen, der alten Geschichte, die damals keine Christen waren, die sagten, also historisch gesehen spricht natürlich viel dafür, für die Auferstehung. Allerdings müsste man dann sein Leben ändern, haben die gesagt. Das fand ich ein gutes Argument. Die haben nicht gesagt, ja, das kann überhaupt nicht sein, als Historiker, das ist völlig klar. Die haben gesagt, ja, als Historiker eigentlich, also, aber wir haben ja nur Wahrscheinlichkeiten, Plausibilitäten und ich habe gewusst, es geht um mehr. Also ich kann nicht dabei bleiben. Paulus in Athen sagt mal, Gott ist nicht ferne von einem jeden von euch. Er ist nah. Und das Entscheidende ist dann, was ich an der Nacht gemacht habe, ich habe zu dem Jesus gebetet, von dem mein Freund mir gesagt hat, er lebt. Und man kann mit ihm reden und rechnen. Das hat mein Leben verändert. Und ich bin jetzt also schon ein paar Jahrzehnte Christ, war ja während meines Studiums. Und das hat mich auf einen neuen Weg in meinem Leben gebracht und hat mir auch geholfen, als später einmal ich einen sehr schweren Verkehrsunfall hatte, bei dem meine erste Familie, Frau und Kind ums Leben gekommen sind. Also auch da ist die Frage, was trägt? Das hat mir da auch mitgeholfen. Aber der Ausgangspunkt war wirklich die Frage, die mir auch für heute Abend gestellt worden ist. Ist Jesus wirklich auferstanden? Kann man als Historiker da was sagen? Und das, was ich versucht habe herauszufinden und was ich herausgefunden habe, habe ich in Kurzform auch versucht, Ihnen heute mitzuteilen und gleichzeitig auch zu erleben als Student, dass das nicht reicht. Das ist nicht nur eine historische Frage, so sehr es auch eine historische Frage ist. Kommen ja immer Pontius Pilatus, alle möglichen Leute kommen vor, die was sonst aus der alten Geschichte kennen, das hilft uns ja bei der Datierung, sondern es ist auch eine ganz persönliche Frage. Und wenn das stimmt, das haben die Kollegen schon richtig erkannt, dann ändert das mein Leben. Und ich bin davon ausgegangen, bin davon überzeugt gewesen, bin es bis heute, dass es stimmt. Und das hat dazu geführt, dass mein Leben auf einen neuen Weg kam, dass ich gebetet habe und den Weg als Christ gestartet bin und auf dem Wege hat das auch meinen Glauben gestärkt. Das ist so wie auch bei persönlichen Beziehungen, wenn man mal mit jemandem sehr eng zusammen ist und eine Freundschaft und Ähnliches hat, dann wird das auch auf dem Wege gestärkt. So ist es mir ergangen und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir genau diese Frage gestellt haben. Ich habe mir heute noch gedacht, ist Jesus wirklich auferstanden? Das war die Frage, die ich hatte als Oberschüler und als Student. Und ich habe sie dann als Student mit Ja beantwortet und bin dabei geblieben. Amen.